Also ganz grundsätzlich kann man sagen, dass in den letzten Jahren eine wahnsinnige Stärkung der Opferrechte stattgefunden hat. Das heißt, wir kommen hier eigentlich von einem Zustand, in dem das Opfer rein als Beweismittel im Prozess angesehen wurde. Und da hat sich eigentlich in den letzten Jahren schon sehr viel getan, dass man auch erkannt hat, dass dem Opfer im Strafprozess auch gewisse Rechte zustehen müssen. Und wie gesagt, da gab es einige Formen, wo diese Rechte auch gestärkt wurden. Zuletzt gab es dort eben durch die Opferrechtsrichtlinie auch Gesetzesänderungen, die dort nochmal zum Beispiel zur Verankerung der psychosozialen Prozessbegleitung auch in der StPO geführt haben. Und der Gesetzgeber ging dann auch davon aus, dass man diese Opferrechtsrichtlinie vollständig umgesetzt hat. Nun ist aber in Deutschland, Februar 2018, ja die Istanbul-Konvention, von der Sie ja auch schon gesprochen haben, in Kraft getreten, die sich ja nochmal ganz explizit mit dem Gewaltschutz von Frauen und dem Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt auseinandersetzt. Und unser Problem war in den letzten Jahren eigentlich immer, dass ganz viele Regelungen in Kraft getreten sind und das ganz versprengt über die StPO sich immer mal wieder Regelungen zum Opferschutz finden lassen, dass das aber nie so ein ganzheitlicher Ansatz war. Und mit der Istanbul-Konvention haben wir nun ein Instrument, was sehr, sehr ganzheitlich auf den Schutz von Frauen vor Gewalt blickt und dort jetzt nochmal ganz neue Impulse gesetzt hat und endlich auch hier nochmal neue Ansätze und verpflichtende Vorgaben liefert. Und das war auch der Ausgangspunkt, um für uns zu sagen, wir schreiben jetzt nochmal ein Policy Paper. Zum anderen muss man aber eben auch sagen, dass wir gerade einen wahnsinnigen Backlash eigentlich erleben, also dass die Stimmen, die eben sagen, die Opferrechte wurden zu sehr gestärkt und das Strafprozessverfahren ist jetzt nur noch opferzentriert und eigentlich geht es doch um den Angeklagten oder die Angeklagte, dass das jetzt auch gerade sich da doch sehr stark abzeichnet und dass auch da unserer Meinung nach was entgegengestellt werden muss.
Was sind denn das genau für Änderungen, die auch die Istanbuler Konvention betreffen und die aber vor allem von Ihnen gefordert wurden jetzt in dem Papier, das Sie am Sonntag veröffentlicht haben?
Also in unserem Papier haben wir sehr, sehr viele unterschiedliche Forderungen auch aufgestellt. Ich werde jetzt vielleicht einfach mal so ein paar ganz große da benennen. Zum einen fordern wir schon länger und auch immer wieder, dass es auch verpflichtende Fortbildungsmaßnahmen nicht nur für Polizei und Staatsanwältinnen geben soll, sondern vor allen Dingen auch für Richterinnen, was wir bislang nicht haben. Und da gibt es auch immer wieder ganz massive Gegenwehr, wenn sowas gefordert wird. Und da lässt sich dann aber doch immer wieder feststellen, dass da doch sehr wenig reflektiert wird über Geschlechterstereotype, über Vergewaltigungsmythen. Und es gibt natürlich auch tolle Richter und Richterinnen, die sich mit den Themen auseinandersetzen und die sich da auch fortbilden. Ja, aber wir fordern da zum Beispiel einfach, dass es hier auch verpflichtende Fortbildungsmaßnahmen geben muss, insbesondere für die Leute, die das dann auch maßgeblich da im Verfahren betreuen. Zum anderen habe ich ja schon angesprochen, die psychosoziale Prozessbegleitung. Die ist inzwischen im Gesetz verankert. Das ist im Prinzip eine Begleitung, die jetzt neben der Nebenklage, also neben der rechtlichen Betreuung steht und im Prinzip das Opfer durch den Strafprozess begleiten soll. Hier und da erklärt, wie was abläuft, wie sozusagen der ganze Prozess ausgestaltet ist. Und hier gibt es für bestimmte Fälle eine Kostenerstattung. Es gibt aber eben auch ganz viele Fälle, wo die psychosoziale Prozessbegleitung nicht sozusagen kostenfrei für die Betroffenen ist. Und wir fordern hier und beziehen uns da maßgeblich auf die Istanbul-Konvention einfach eine bedarfsorientierte Unterstützung für Opfer und nicht nach einem Katalog, wo eben aufgezählt wird, die und die Straftaten sind sozusagen erfasst und andere eben einfach per se nicht, weil da zum Beispiel auch die einfache Körperverletzung nicht von dieser kostenfreien Prozessbegleitung umfasst ist. Aber in vielen Fällen häuslicher Gewalt geht es nun mal um Körperverletzungsstraftaten und das heißt dann nicht weniger, dass es trotzdem einer verstärkten Hilfe sozusagen bedarf. Und ganz oft haben Opfer dann halt auch nicht die entsprechenden Mittel, um hier das selbst dann stemmen zu können. Eine andere Sache vielleicht noch, wir haben eben auch im Bereich der Nebenklage zwar eine inzwischen sehr gestärkte Position, allerdings ist es halt oft so, dass der Nebenklage zum Beispiel das Akteneinsichtsrecht verweigert wird unter Verweis auf Aussage gegen Aussagekonstellation, dass man eben sagt, naja, wenn die Nebenklage die Akte kennt, dann gibt es hier möglicherweise eine Beeinflussung. Das ist auch nach Bundesland sehr unterschiedlich, muss man dazu sagen. Aber hier fordern wir einfach, dass da auch sichergestellt wird, dass die Nebenklage ihre prozessualen Rechte da auch wahrnehmen kann. Das Gleiche gilt auch dafür, dass den Nebenklagevertretern oft nicht Bescheid gesagt wird oder dass Termine dann oft nicht abgestimmt werden und solche Sachen. Und ganz grundsätzlich fordern wir auch einfach eine Personalaufstockung, weil Verfahren einfach oftmals erst nach Jahren dann tatsächlich dann wirklich zu einem Prozess kommen. Und das ist natürlich für die Betroffenen, wenn sie sich vorstellen, dass man irgendwie eine Anklage hat im Jahr Mitte 2017 und dann muss man seinen Mandanten erklären, ja, weiß ich nicht, Ende 2019 kommt dann jetzt vielleicht mal zu einem Prozess. Das ist schwierig und da fordern wir ganz massiv Verbesserungen.
Sie haben dieses Positionspapier zum Thema Opferrechte in Strafverfahren herausgegeben als Deutscher Juristinnenbund und konzentrieren sich damit auch auf das Thema Gewalt gegen Frauen. Was ist das für ein Zusammenschluss, der Deutsche Juristinnenbund, und welche Ziele haben Sie?
Also wir sind ein Zusammenschluss von Juristinnen und Volks- und Betriebswirtinnen, es sind aber dann doch ganz überwiegend Juristinnen. Und der Verein wurde 1948 bereits gegründet und hat sich seitdem eigentlich zum Ziel gesetzt, das Recht weiterzuentwickeln und insbesondere eben im Bereich der Gleichberechtigung und der Gleichstellung von Frauen. Und wir arbeiten da in ganz unterschiedlichen Themenfeldern auch. Ich selbst bin Mitglied der Strafrechtskommission und dort geben wir zum Beispiel Stellungnahmen heraus zu Gesetzesentwürfen. Wir begleiten die Schattenberichte vom CEDAW zum Beispiel, von der Frauenrechtskonvention, machen eben auch Veranstaltungen, um eben auf bestimmte Themen aufmerksam zu machen.
Wenn es im juristischen Sprachgebrauch Opferrechte heißt, dann werden Frauen, die von Gewalt betroffen sind, als eben solche Opfer bezeichnet. Sie sind selbst als Rechtsanwältin tätig. Wie kann es denn nach so einem strafrechtlichen Prozess für betroffene Frauen weitergehen? Wie kann man quasi seine Rolle als Opfer ablegen, dann nach einem Gerichtsverfahren und nach einem Urteil?
Also dieser Opferbegriff in Anführungsstrichen ist ja an sich auch oft, das ging ja auch schon mal durch die Medien, als schwierig dargestellt worden, weil damit möglicherweise im allgemeinen Sprachgebrauch bestimmte Wertungen einhergehen. Wir haben in unserem Positionspapier auch einen Abschnitt zu der Frage, ob man nicht auch im Strafprozess eine legale Definition des Opfers finden sollte, einfach weil wir häufig das Problem haben, dass wenn man schon im Strafprozess, wo dann ja sozusagen noch keine Verurteilung erfolgt ist, vom Opfer spricht, dass dann so Diskussionen darüber entstehen, ob das jetzt nicht das mutmaßliche Opfer ist und so. Und das ist natürlich auch dann, wenn man jetzt von mutmaßlich spricht, schon wieder sehr eingefärbt. Das heißt, wir haben da auch im Prozess tatsächlich, wenn wir vom juristischen Begriff herkommen, ist das auch nicht völlig unproblematisch. Und im allgemeinen Begriff ist das sehr, sehr individuell. Also auch die Frage, wie sich diejenige oder derjenige, den das eben betrifft, nun selbst bezeichnen möchte oder selbst wahrnimmt, ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Für manche ist der Begriff belegt, für andere kann es auch irgendwie positiv sein, einfach zu sagen, ja, ich bin hier Opfer geworden und ich möchte, dass das jetzt auch mal festgestellt wird. Genau wie dieser ganze Strafprozess eben sehr, sehr unterschiedlich dargestellt wird oder sehr, sehr unterschiedlich empfunden wird. Und von daher ist das eben super individuell. Im besten Fall ist schon der Strafprozess eine Möglichkeit, sich eben aus dieser vielleicht eher, das was damit verbunden ist, aus dieser passiven Rolle herauszubegeben und dort sozusagen auch seine Position einmal darstellen zu können und seine Geschichte erzählen zu können. Und im besten Fall kann das natürlich schon was ausmachen. Aber wie die Betroffenen danach mit so Situationen umgehen, ist einfach sehr, sehr individuell und da kann man auch sehr schlecht was raten in dem Sinne.
Dass es überhaupt zu einem Verfahren kommt, das ist gar nicht so häufig der Fall. Körperliche und sexualisierte Gewalt gegen Frauen ist in Deutschland oft ein vernachlässigtes Thema, gerade wenn diese wie in den meisten Fällen in der Familie stattfindet. Auch Gewalt, die zum Tod führt, sogenannte Femizide, werden nur selten thematisiert. Welche rechtlichen Schritte braucht es denn über den Opferschutz hinaus, wenn es darum geht, solche Gewalt gegen Frauen überhaupt zu bekämpfen?
Das grundlegende Problem ist ja hier auch, dass erstmal oftmals eben nicht anerkannt wird, dass häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen jetzt zum einen auch nicht nur ein Problem ist, was vermeintlich exklusiv möglicherweise bei religiösen oder ethnischen Minderheiten zu verorten ist, sondern dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und dass das sozusagen durch alle Bevölkerungsgruppen und alle sozialen Schichten existiert und dass das auch eben in der Mehrheitsgesellschaft absolut verankert ist. Und hier muss man zum einen darüber eben auch aufklären und zum anderen ist es eben ganz wichtig, dass Strukturen geschaffen werden, damit Frauen, die das eben betrifft, sich aus diesen Situationen lösen können. Und da haben wir hier halt einfach immer noch das Problem, dass es zum Beispiel zu wenig Frauenhausplätze gibt, dass die Betroffenen zum Teil weggewiesen werden müssen oder dass ihnen eben gesagt wird, dass sie in ein anderes Bundesgebiet, in ein anderes Bundesland dann sozusagen gehen müssen, weil da nun mal irgendwie ein freier Platz ist, was ja dann häufig nicht möglich ist. Also da muss man einfach auch Geld investieren, um da die Strukturen zu schaffen, dass sich die Betroffenen aus diesem Umfeld dann lösen können. Und zum Zweiten ist hier auch das Problem, dass oftmals das Strafverfahren und zum Beispiel das Familienverfahren da nicht Hand in Hand gehen und dass zum Beispiel dann Probleme entstehen mit möglichen Umgangsregelungen, wenn dann halt gesagt wird, ja, man hat hier Gewaltschutzanordnungen, aber muss eben irgendwie den Umgang mit dem Kind möglicherweise sicherstellen. Solche Sachen sind ungeregelt. Oder auch so Fragestellungen, zum Beispiel, ob sozusagen, wenn eine Frau jetzt ihren Mann anzeigt, ja, und das dann möglicherweise auch zu einer Verurteilung oder das ist dann auch, wenn es dann zu einer Verurteilung kommt, stellen sich so Folgefragen, die man einfach nicht bedenkt, aber dass der Mann, der dann möglicherweise im Gefängnis sitzt, keinen Unterhalt zahlen kann oder dass, wenn jetzt es zu einer Geldstrafe kommt, dann möglicherweise diese Geldstrafe zulasten von eben Unterhaltszahlungen abgeleistet wird. Das sind eben alles so Fragestellungen, denen man sich da ganz sicher unbedingt auch widmen muss, um hier bessere Strukturen zu schaffen, um sich dann halt auch aus so einer gewalttätigen Beziehung möglicherweise lösen zu können.
Gewalt gegen Frauen wie Vergewaltigung werden häufig gar nicht erst zur Anzeige gebracht. Welche Mittel gibt es denn, gegen diese sogenannte Dunkelziffer vorzugehen?
Auch hier, das hatten wir jetzt schon angesprochen, geht es einfach darum, auch bestimmte Mythen aufzubrechen, die immer noch im Bereich der Vergewaltigung herrschen. Der bekannteste wahrscheinlich der von der lügenden Frau, die aus welchen Gründen auch immer hier irgendwie einen Vorteil aus einer solchen Lüge ziehen muss. Und die Erfahrung zeigt aber, dass also zum einen die Frauen da jetzt auch nie einen Vorteil daraus ziehen, wenn sie eine Anzeige haben, sondern es eher sehr, sehr viele Nachteile damit einhergehen, sei es auf der Arbeit oder sei es im sozialen Umfeld. Ja, das sieht man immer wieder. Und dann geht es auch darum, eine Atmosphäre in der Öffentlichkeit zu schaffen, die eben sozusagen nicht sofort auf das Opfer springt und möglicherweise guckt, ob sie jetzt betrunken war oder ob sie danach nochmal mit dem Täter Kontakt hatte. Ja, da herrschen noch ganz viele sozusagen eingeprägte Vorstellungen, wie sich dann auch ein Opfer zu verhalten hat. Und zum anderen ist es auch wichtig, Ansprechpartner zu schaffen, möglicherweise zum Beispiel im Bereich Arbeit, wo es inzwischen auch externe Ombudspersonen gibt, an die man sich wenden kann, wenn jetzt Sachen im Arbeitskontext vorfallen, wo das ja auch Hierarchieverhältnis besonders schwer ist, da möglicherweise eine Anzeige zu erstatten. Und dann eben auch die schon angesprochene Weiterbildungsnotwendigkeit bei Polizei, bei Staatsanwaltschaft und Richtern und eben bei der Polizei als ersten Ansprechpartner, damit sich Opfer dort auch aufgehoben fühlen und nicht mit denselben Geschlechterstereotypen wieder konfrontiert sind. Und was es inzwischen auch gibt, ist zum Beispiel, dass es, die Berliner Gewaltschutzambulanz macht das zum Beispiel, dass es eine Beweismittelsicherung gibt, auch bevor man sich entschieden hat, möglicherweise eine Anklage zu erheben. Und solche Institutionen sind ganz wichtig, damit Opfer sich dort auch zunächst einmal Beweise, die ja schnell eben auch verschwinden, sichern können und dann aber dennoch in Ruhe entscheiden können, ob sie eine Anzeige erstatten wollen.